ADS oder auch Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, manchmal auch ADHS, das H steht dann für Hyperaktivität. Immer häufiger hört und oder liest man davon. Fast kommt es einem vor, als sei es irgendeine Modeerscheinung. Ob das stimmt und was das Ganze mit Sport und auch dem Thema Sucht zu tun hat, darüber spreche ich heute mit Gabi Gussig. Sie ist Wissenschaftsjournalistin, Bestsellerautorin und hat selbst jahrelang mit einer Alkoholsucht gekämpft und es dann auch mit einer Nährstofftherapie in den Griff bekommen. Als Coach für Betroffene ist dir aufgefallen, dass sehr viele Erwachsene unter ADS bzw. ADHS leiden, ohne es zu wissen. Darüber und was dagegen getan werden kann, sprechen wir heute.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Liebe Gabi, ich freue mich, dass wir uns mal wiedersehen. Das ist ein bisschen her. Ich durfte dich schon interviewen. Du hast mich einmal interviewt. Wir sind schon lange beim Du. Wir haben uns immer wieder zwischendurch ausgetauscht, per Telefon, per WhatsApp, haben spannende Themen angeschnitten. Und dann kamst du jetzt tatsächlich mit einer echt klasse Idee, einem ganz wertvollen Thema auf mich zu, wo ich dann sofort darauf reagiert habe, nämlich das Thema ADS bzw. ADHS, gerade bei Erwachsenen, die aber gar nicht wissen, dass sie das haben und mit der Welt gefühlt irgendwie gar nicht so richtig klarkommen. Magst du darüber mal so ein bisschen was erzählen?
Ja, sehr gerne. Also erstmal, meine Freude ist genauso groß. Danke nochmal und danke auch für die Chance, das Thema hier anzupacken, denn ich halte das wirklich für super wichtig. Warum habe ich dich denn jetzt angesprochen mit dem Thema ADS? Die Beobachtung ist, dass Leute, die ein ADS haben und das nicht wissen, häufig exzessiv Sport machen. Das ist quasi ein Medikament für die. Ja, wir kommen noch im Detail dazu, warum das so ist. Ich habe ja nicht nur eben diese beiden Bücher geschrieben, sondern ich coache ja auch mittlerweile. Und weil ich das Thema ADS, sagen wir mal, in meiner unmittelbaren Familie habe, bin ich da ein bisschen drauf sensibel. Und dann habe ich unter meinen Klienten, also die kommen primär zu mir mit dem Alkoholthema oder auch Cannabis oder beides, die haben häufig so Muster. Und da habe ich gedacht, so diese Muster kennst du. Wie gesagt, ich habe es in der Familie. Und dann habe ich die darauf angesprochen, ob die da schon mal drauf diagnostiziert worden sind oder so. Und da hieß es nein. Also 5 waren es bislang. Und 5 von 5 habe ich zum Testen geschickt. Und 5 von 5 war es ein Treffer. So.
Boah.
Ja. Ja.
Okay.
Gemeinsam war allen exzessiv Sport. Zwei von den dreien, bei denen ging es mit der Suchtkarriere erst so richtig los, als die aus unterschiedlichen Gründen keinen Sport mehr machen konnten. Das heißt, das Ventil hat gefehlt. Ja? Und mittlerweile habe ich mich natürlich auch ein bisschen damit weiter beschäftigt und habe also festgestellt, es gibt tatsächlich Studien, jeder fünfte mit einem Alkoholproblem hat ein undiagnostiziertes ADHS.
Oh, das ist eine Menge.
Das ist viel. Das ist richtig viel. Und ja, nur wird das halt nicht getestet. Also ich finde das unmöglich. Ich habe einen Klienten, der hat wirklich alles durch, was das Suchthilfesystem zu bieten hat. Auch ein Triathlet nebenbei, ja. Gesoffen wie ein Loch. Der hat alles durch, was das Suchthilfesystem zu bieten hat. Und keiner hat drauf geguckt. Und ich finde, wenn man doch heute schon weiß, dass jeder fünfte vielleicht ein ADHS-Kandidat ist, weil dann die Therapie auch echt anders aussieht, da muss ich doch mal gucken. So, so kam ich darauf. Und je mehr ich mich damit beschäftige, umso wichtiger finde ich das. Es wird, glaube ich, noch ewig dauern, bis sich im Suchthilfesystem da was ändert. Und von daher bin ich jetzt da also einfach bei, zu versuchen, die Leute aufzuklären. Und da, letzte Bemerkung zu dieser Frage, damals schon, in unserem ersten Interview, als du mich zu meiner Alkoholkarriere befragt hast, bei uns heißt bei uns im Forum Alkoholbetroffene, auf einmal ein Riesenschwung ankam und auch über die Jahre immer wieder, ja, ich habe dich ja im Interview mit Patrick gesehen. Es ist ein Überlappungsbereich da. Und deshalb habe ich dich gefragt, ob wir das heute machen können.
Und ich fand das super spannend, natürlich auch, weil ich dann sofort mich selber ertappt gefühlt habe in Bezug auf sehr, sehr viel Sport. Du hast mir dann gleich 2, 3 sehr wichtige Fragen gestellt, die ich Gott sei Dank dann zu meinen Gunsten beantworten konnte. Das heißt, ich scheine das nicht zu haben. Wir kommen auch gleich auf die ganz typischen Symptome, wo sich jeder einmal selbst überprüfen kann, ja, ob er möglicherweise tendenziell unter ADS. Ich werde es nur bei ADS bleiben, nicht ständig ADS, ADHS sagen. Nee. Ja, also ADS. Vielleicht noch vorher was anderes, wobei ich glaube, wir ohnehin gar nicht die Menschen erreichen, die das in der Überschrift lesen. Oh, ADS, ADHS, das gibt's ja alles gar nicht, das ist ja alles gemacht von der Industrie, also von der Pharmazie. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, bin ich der Meinung. Denn es gibt tatsächlich eben Verhaltensweisen, falsche Verdrahtung im Kopf oder eben auch Nährstoffmängel. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiges Thema, sodass ich eben sowas tatsächlich entwickeln kann. Nur vor 20, 30, 50 Jahren, da hat man eben das noch nicht so klassifizieren können. Magst du vielleicht gerade auch dazu was sagen, weil es viele Kritiker gegenüber ADS gibt?
Klar. Naja, es ist wie immer, wenn also so ein Thema, sagen wir mal, erstmal hochkommt, dann gibt es auf einmal ganz viele Experten. Ganz viele Experten. Gerade wenn die klassische Schulmedizin sich da noch nicht so drum kümmert, na, dann kommen diese ganzen Schlaumeier aus ihren Ecken. Nun ist es aber tatsächlich so, dass man bereits 15 Gene auch identifiziert hat, die das also auch vererben, worüber man das dann erwirbt sozusagen. Ja, deshalb ist es ja auch nicht, du kriegst es ja auch nicht weg. Ich möchte übrigens eins mal vorweg schicken, also selbst, also für die Leute, die jetzt so vielleicht so langsam da sich ranrobben und sagen, hab ich das? Die ADSler zu sich sagen ja selbst nicht, dass sie krank sind. Und ich finde, das ist auch richtig so. Die benutzen einen Begriff, der andererseits heute leider so ein bisschen totgeritten ist, aber da, finde ich, passt. Neurodivers sagen die zu sich. Das heißt, die sind einfach anders verdrahtet, so wie du das eben auch gesagt hast. Ja, die haben nämlich durchaus auch ihre riesengroßen Stärken. Das darf man auch nicht vergessen. Ja?
Ganz kurz, das finde ich so einen wichtigen Punkt. Lass uns nachher auch gerne über die Stärken sprechen. Ja. Damit die auch erkennen, die sind eben besonders. Nennen wir sie einfach mal besonders. So, und die können, wenn sie es richtig machen, ihre Stärken auch für sich nutzen. Ich sehe das exakt genauso wie du, ja.
Ja, also ich meine, wir reden ja auch nicht von irgendwie Ausnahmen. Allein schon heute, wo das ja alles noch konservativ betrachtet wird, sagt man, 5% der erwachsenen Bevölkerung hat's. Bei Kindern weiß man irgendwas zwischen 14% und 20%. So, jetzt ist aber eine dieser Klischees, dieser Urban Legends, wie man heute sagt, das würde sich ja auswachsen. Das stimmt aber gar nicht. Also von daher, wandeln sich nur die Symptome. Ja, kommen wir auch noch zu. So, also von daher kannst du davon ausgehen, gut, bei ein paar Leuten lässt es tatsächlich nach, aber wir reden also nicht von 5%, sondern wir reden wahrscheinlich eher sowas von 15% oder mehr der erwachsenen Bevölkerung. Von daher reden wir von keinen Ausnahmen. Es sind viele. So. Und es gibt halt eben nicht nur das eine ADS, aber da kommen wir sonst vielleicht auch noch dazu. Ich möchte auch noch eins vorwegschicken. Also wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, vielleicht habe ich nicht. Ich habe eingangs gesagt, die Leute schlagen bei mir auf, weil sie ein Alkoholproblem haben. Das ist natürlich so. Das liegt in der Natur der Sache.
Also in der Natur der Sache, weil du eben dich genau mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigst und die Menschen deshalb auf dich zukommen.
Genau.
So. Das heißt ja nicht, dass man, wenn man ADS hat, ist man Alkoholiker.
Nee, eben. Darauf wollte ich gerade raus. Also ADS ist halt, das muss nicht sein, dass die Leute anfangen, exzessiv zu trinken oder so. Aber der klassische Drogencocktail, sagen wir mal, ist eigentlich sowas wie Cannabis, Alkohol, Amphetamine. Ja, das hat dann was mit der Hirnchemie zu tun, kommen wir noch zu. Aber das muss auch gar nicht sein. Also wenn jetzt einer für sich selber so sich mal so fragt, okay, also ich mache echt Sport wie eine Wildwurz, dann kann man sich auch mal fragen, ob man ansonsten, wenn man nicht gerade sportelt, also überhaupt nicht mehr vom Handy wegkommt, oder exzessiv zockt oder Pornos ein wichtiges Thema sind, also so diese sogenannten nicht stoffgebundenen Süchte, die sind genauso ein Thema. Ja? Und allein ich würde mal sagen, das Thema exzessiv Sport plus irgendwie 5 Stunden am Tag im Internet oder sowas, da sollte man dann schon mal hingucken. Also das wäre
Also im Internet
zumindest ein
und dann
Hinweis.
eher belanglose Dinge angucken, weil viele machen sie auch beruflich, um das
Nee,
vielleicht nochmal
ich rede jetzt von
auseinanderzunehmen.
Dummschafen,
Ja,
von,
genau.
ja. Also
TikTok-Schwachsinn und der ganze Blödsinn rund um so, ja.
ja. Und swipe und
Okay.
swipe und swipe und swipe. So. Ja.
Ja.
Also das vielleicht nochmal so als Hinweis.
Das war jetzt schon mal so ein leichter Einstieg und dann können wir direkt weitermachen in die, wie man sich selber identifizieren kann, ob man eventuell, das möchte ich auch bewusst betont wissen, unter ADS leidet. Also vielleicht kannst du das mal ein klein bisschen auffächern. Also wie man, was wäre der erste Schritt? Du hast ja gesagt, okay, macht zum Beispiel viel Sport. Aber es gibt ja auch viele, die jetzt hier zuschauen, die vielleicht gar nicht so viel Sport machen und trotzdem ADS leiden. Also was sind so, was ist die generelle Überschrift bei den Menschen?
Also, als Erwachsener ist es, sind es Konzentrationsstörungen, also eben dieses wirklich Schwierigkeiten haben, sich ad hoc auf eine Sache zu verpflichten, geistig. Das führt dann auch zu dieser sogenannten Prokrastination, also dieser Verschieberitis, wobei das tatsächlich ein hartes Kriterium ist, aber andererseits leider auch dazu führt, dass viel zu viele Leute sagen, ja, ich habe das. Ich meine, niemand stürzt sich gerne auf seine Steuererklärung. Ja, das ist, dann habe ich keinen ADHS zwingend, wenn ich das 2 Monate liegen lasse. Wer es aber hat, der weiß, wovon ich spreche. Also da türmen sich dann auf einmal die Wäscheberge und also wirklich dieses extreme Aufschieben. Als Erwachsener ist es häufig eine ganz große innere Unruhe, was die spüren, eine Anspannung, die gar nicht richtig greifen können. Das sind auch Leute, wo die dann gesagt kriegen, ach komm, entspann dich doch mal, geh doch mal schön in die Sauna oder so. Das bringt denen gar nichts. Die vibrieren innerlich. Das sind dann auch die Leute, die dann so immer einen Stift in der Hand haben müssen und damit dann rumspielen oder unterm Tisch stellen. Nicht mit dem Knie hoppeln, so wenn die irgendwo am Tisch sind. So versuchen die dann in der Ruhe ihre innere Unruhe irgendwie zu kompensieren.
Und natürlich auch genau die, die eben dieses Gefühl durch Sport kompensieren, ja.
Korrekt, korrekt. Das ist also dann dieses einfach Rennen, dieses sich abreagieren und dadurch halt auch das Dopamin nach oben schieben, was ja beim ADS ein Riesenthema ist. Wer jetzt das Ganze, wie gesagt, für sich mal prüfen will, also es hat noch ganz viele Aspekte. Es sind so ungefähr 25 Kriterien, die man tatsächlich aufrufen kann. Ganz klassisch ist es, denn man kriegt ja ADS nicht erst im Erwachsenenalter. Das war schon da, damit wird man geboren. Also mal an die Schule erinnern. Alte Zeugnisse rauskramen. Ne? Das wird auch nebenbei bei jedem Test wird man gebeten, als Erwachsener wird man gebeten, alte Zeugnisse mitzubringen. Da steht dann drin, macht seine Hausaufgaben nicht regelmäßig, träumt, hat Schwierigkeiten mit den Klassenkameraden. Ja, es sind nämlich, also das ist das große Missverständnis, es sind ja nicht alle ADSler diese bananenschalenschmeißenden Brüllaffen in der Klasse, die dann auch noch den Mülleimer der Lehrerin vor die Füße kegeln. Das ist es ja nicht. Das ist wirklich eine ganz extreme Form der Hyperaktivität. Aber gerade, also nicht alle Jungs sind so und Mädchen schon mal gar nicht. Also Frauen und erwachsene Frauen und ADS ist nochmal ein riesengroßes Thema, weil Frauen als Mädchen sehr wahrscheinlich nie so waren, sondern die haben geträumt. Die zoomen sich raus. Die sind weg. Also typischer Spruch einer Frau, die ich kenne, da wurde sie dann gefragt, so, oder wurden die Eltern gefragt von der Grundschullehrerin, ja, die sitzt immer da und guckt aus dem Fenster. Und dann wurde die Frau gefragt, was siehst du denn da, was ist? Ja, da schwimmt Ariel vorbei. So, also die sind ganz weit weg, die Mädels. So, das wächst sich aber, wie gesagt, nicht aus. Also dieses Träumen, dieses unkonzentriert sein, dieses eben sich schwer was merken können, häufig verschwistert auch mit Dyskalkulie oder Dyslexie, also Schwierigkeiten beim Rechnen oder Schreiben. Das sind so mal zurückerinnern. So, und dann ins Heute. Also, je nachdem, in welchem Alter das ist, aber das sind auch so Menschen, die, sagen wir mal, beruflich, also der Lebensweg ist geprägt von Lebensbrüchen. Also, die fangen immer wieder neu an. Das liegt in der Natur der Sache. Also die wechseln dreimal die Ausbildung, zweimal das Studium, ständig den Job, sind auch häufig so in der zweiten Reihe, also beruflich gesehen, immer unter Potenzial. Das ist nicht für alle so. Ich kenne auch ADSler, die sind Hochleister, die haben das irgendwie kompensiert. Ja, deshalb ist es so schwierig, das so mit ein paar wenigen Kriterien zu diagnostizieren. Diagnostizieren kann man das sowieso so nicht, das muss ein Psychiater machen. Ja, da gibt es auch tatsächlich mittlerweile sehr ausgefeilte Tests zu. Das liegt aber auch daran, dass es eben nicht das ADS gibt. Aber da kommen wir vielleicht auch noch zu. Was ist eigentlich ein ADS? Also lass mich kurz nachdenken, ob ich jetzt irgendwas vergessen habe. Ja, also Schwierigkeiten, den Alltag zu organisieren, häufig Termine vergessen, zu spät kommen, in Panik verfallen, wenn man weiß, oh, ich muss um 5 den Bus erwischen. Das ist für die ganz schlimm, weil sie sich daraufhin dann organisieren müssen. Andererseits aber eben, wir hatten diese Prokrastination, diese Verschieberitis schon. Andererseits, und da kommen wir jetzt auch schon zu den Stärken, eine der Stärken, ist dieser enorme Hyperfokus, den die entwickeln können. Also wenn die, entweder das ADS-Hirn entscheidet, wow, das ist jetzt aber spannend, dann können die alles um sich rum vergessen und sind da so tief drin, fräsen sich da rein und haben eine Performance, da fällt anderen wirklich nur die Klappe runter.
Aber das ist spannend, weil ich erinnere mich, weil ich habe dich ja auch gefragt, okay, ich mache gerne Sport, jetzt nicht extrem viel, aber natürlich fragt man sich dann auch, habe ich das eventuell auch? Obwohl es jetzt für mich bisher keine Anzeichen gab, aber das hat mich eben getriggert mit diesen Sportlern, weil damit kamst du ja auf mich zu und hast du gesagt, ja, die können sich zum Beispiel, und das widerspricht jetzt genau dem, was du gerade sagst, Achtung, dass man sich eben überhaupt nicht konzentrieren kann, wenn Umgebungsgeräusche, wenn die irgendwo sind, dann... Ja. Wenn hinten einer mit dem Teller irgendwie klappert und mit seinem Besteck, dann macht dich das so takirre. Und das ist bei mir jetzt Gott sei Dank überhaupt nicht der Fall. Ich kann auch im Fußballstadion mich hoch konzentrieren, Buch schreiben. Habe ich jetzt noch nicht probiert, aber ich könnte es. Aber das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du gerade behauptest.
Nee. Das passt schon total zusammen. Deshalb habe ich ja gesagt, also wenn das ADS-Hirn entscheidet, dass das jetzt spannend ist, also das hat eine gewisse Autonomie, ja. Das kann ein ADSler nicht per Ratio steuern. Ich konzentriere mich jetzt auf was, sondern der muss sich da so, der ist ein bisschen dem Glück überlassen, was sein Hirn jetzt gerade spannend findet oder nicht. Möchte das noch mal ein bisschen ausführen? Ja, in der Tat. Also diese Ablenkbarkeit ist natürlich ein riesengroßes Thema und eine meiner Killerfragen sozusagen. Ich finde die nämlich so gar nicht akademisch und deshalb sehr praxisnah. Die ich dann stelle, ist, wenn jemand im Café sitzt oder im Restaurant und da hinten klappert ein Kaffeelöffel oder es läuft Hintergrundmusik, ob das quasi für den oder diejenige genauso wichtig ist wie der Gesprächspartner, wie der Gesprächsfluss. Und die ADS haben, sagen zu 100% ja. Woher weißt denn du das?
Ja, das ist Fokus geht hin und her zwischen den beiden wahrscheinlich, oder?
Das ist eins der Kriterien, dass ein ADS-Hirn nicht filtern kann. Das ist brutal in der Konsequenz, weil die sind abends fertig. Ja? Denn unser Hirn ist ja eigentlich dafür ausgestattet zu sagen, ich blende das aus, eben damit ich mich auf das Wichtige konzentrieren kann. Und bei denen ist das nicht so. Da rauscht also alles rein. Und der absolute Horror ist für einen ADHSler ein Jahrmarkt. Ja? Mit Licht, mit Musik, mit Menschen, mit Krach, da drehen die durch. Das geht gar nicht. Also da laufen die weg. Und dieser, wie gesagt, dieser Hyperfokus, den entweder das Hirn entscheidet, ey, das ist spannend, da gucken wir jetzt mal genau hin und dann verlieren die sich da total drin. Oder aber, wo das auch funktioniert, ist dann nach dieser Prokrastination, nach dieser Verschieberitis, heißt, sagen wir mal, im Studium, man weiß, 4 Monate lang, da ist jetzt ein Paper abzugeben. Und es ist 3 Monate und 29 Tage. Und dann setzt sich ein ADSler hin und haut da Sachen raus. Brillant. Einfach, weil der Druck dann da ist. Ja? Ich schwöre dir. Also hier haben sich schon gerade
die Notwendigkeit.
Hier haben sich gerade ganz viele Leute wiedererkannt.
Ja, das ist klasse, weil genau dann kann man es ja einordnen und vielleicht auch noch mal von der anderen Seite betrachtet, weil so kamst du überhaupt auf dieses so wichtige Thema, was irgendwie gefühlt unter dem Radar schwebt. Diese Menschen neigen ja auch ganz häufig oder häufiger zum Suchtverhalten.
Richtig.
Warum? Ist es Betäuben? Ist es eben das Dopamin nach oben kicken? Ist es eine Kombination aus beidem?
Genau, beides. Also die betreiben im Prinzip sowohl mit dem Sport, muss man klar sagen, als auch, wenn es blöd läuft, mit irgendwelchen Suchtmitteln eine Art Selbstmedikation. Also das Thema ADS ist primär, nicht ausschließlich, aber primär ein Dopaminthema. Also Dopamin ist der Nervenbotenstoff, der für Antrieb, Motivation zuständig ist, Konzentration,
Fokus, Tunnelblick.
Fokus, Lernen. Das ist Dopamin. Und das erklärt sich jetzt ja auch schon, was wir vorher jetzt gesagt haben, wenn der da was fehlt, dass dann alles, was damit im Zusammenhang steht, eben nicht so richtig klappt. Wobei das also noch umstritten ist, ob das jetzt ein absoluter Dopaminmangel ist. Oder was eher wahrscheinlich ist, dass es eine Schwäche, sagen wir mal, der in der Neuroverdrahtung ist, diesen Botenstoff ordentlich zu verarbeiten. Also absolut gesehen ist der schon
Das
ausreichend da.
Andockverhalten sozusagen.
Ja, weil sonst könnte man Dopamin, könnte man ADS ja beispielsweise auch mit Levodopa behandeln. Das ist das, was die Parkinson-Patienten bekommen, was dann in Dopamin umgewandelt wird, und das funktioniert eben nicht. Also es ist eher ein Problem in der Aufnahme des Dopamins in die Nerven und vor allem der Kommunikation der einzelnen Hirnbereiche untereinander. Immer betroffen ist
Also
mit
vermutlich ist
der
es dann dieses, genau, Gabi, vermutlich ist es dann, dass diese chemische Reaktion nicht in die elektrische, Information praktisch richtig verwandelt wird. Warum auch immer das so ist.
Ja, die Forschung läuft, also es ist super spannend. So, und warum haben die jetzt ein größeres Suchtrisiko? Also 75%, 75% der undiagnostiziert und unbehandelten ADSler im Erwachsenenalter entwickeln ein Suchtthema.
Oh, Wahnsinn.
Also in welcher Form auch immer. Ja, es muss nicht zwingend eben Alkohol und so sein, aber es ist eben doch sehr, sehr häufig der Fall. So, was machen diese Drogen? Wobei ich Alkohol auch wirklich als Droge bezeichne. Alle spielen am Dopaminsystem rum, jatzen das Dopamin nach oben, machen die Rezeptoren, eben genau diese Aufnahmestellen für Dopamin im Nerven, empfindlicher. So, das ist im Prinzip ein Medikament für die. Also solange eben der Alkohol wirkt, ja, fühlen die sich besser. Sport jatzt natürlich auch das Dopamin nach oben, ne? Wissen wir ja, Belohnung und so. Und außerdem lassen die dabei Dampf ab. Ganz spannend ist es, wenn nicht alle haben das in ihrer Historie, aber wenn ich dann so frage, so wenn ADSler, die sich dann als solche auch rausgestellt haben, wenn die also mal mit Amphetaminen rumgemacht haben, irgendwann, LSD und Kram, Speed, Ecstasy, wie das bei denen wirkt, dann sagen die, ach, da wäre ich erstmal so richtig ruhig drauf. Weißt du, die Raver, die ticken da voll drauf ab und sind da also 4 Tage mit wach. Und die werden erstmal ruhig. Warum? Weil Amphetamine genau das machen, was auch die Medikamente machen, die bei ADS eingesetzt werden, namentlich Ritalin. Das ist auch ein Amphetamin.
Dieses
Kitzelt also das Dopamin.
Methylphenidat ist ja der Wirkstoff.
Genau. Kitzelt also das Dopamin aus den Synapsen ein bisschen raus und macht gleichzeitig die Rezeptoren empfindlicher. Und dann hört endlich bei diesen ADSlern das Brummen im Kopf auf. So, und deshalb sagen die, ja, also auf Speed werde ich erstmal richtig ruhig, da kann ich richtig gut schlafen. Ja, das ist völlig verrückt. Also so, und deshalb haben die halt ein riesengroßes Suchtrisiko. Und Alkohol ist halt der Klassiker, weil A1 ist der einfach überall in unserer Gesellschaft verfügbar. Ja, das heißt also, wenn einer ein undiagnostiziertes ADS hat und der kippt sich mal drei zu viel hinter die Birne und merkt, boah, jetzt bin ich endlich mal ausgeglichen, jetzt hört dieses Brummen auf. Also, weil Alkohol macht ja beides. Der kitzelt ja das Dopamin raus und entspannt gleichzeitig. Und wir hatten ja eben gesagt, die sind abends echt fertig. Wenn dieses arme Hirn den ganzen Tag dieses Rauschen hat, weil es diese ganzen Sinnesreize nicht filtern kann, dann sind die abends müde. Und dann bietet der Alkohol wirklich die perfekte Kombi. Also das Dopamin nach oben und die Entspannung. So, das merken die aber natürlich bewusst gar nicht. Und dann rutschen die immer tiefer in die Sucht rein. Das ist eine Selbstmedikation.
Mhm. Falsch. Und auch noch gesellschaftlich toleriert bzw. akzeptiert. Im Gegenteil, wenn du heute nicht trinkst, dann ist es ja so, dass du dich häufig, wenn du unterwegs bist, eher rechtfertigen musst als umgekehrt.
Richtig.
Und wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, das haben wir auch schon gemacht in einem anderen Video, wie brutal gefährlich diese legalisierte Droge ist.
Richtig.
Aber absolut verständlich, und das finde ich so zum Wohle der Betroffenen, dass die eben erkennen, dass sie da ein medizinisches Problem haben, sage ich einfach mal. Oder eine Herausforderung, ist vielleicht ein bisschen schöner formuliert. Und dass man da eben einen anderen Weg finden darf, um da dann plötzlich auch die Sucht wieder loswerden zu können.
Ja.
Und darüber würde ich super gerne mit dir sprechen. Das heißt, was können wir tun, um praktisch dann selber was zu machen?
Ja, weißt du, das ist ja das Thema. Also jetzt auch mal ganz kurz weg von ADS. Sucht ist ja primär ein neurobiologisches Problem, eine neurobiologische Veranstaltung im Hirn. Und jetzt wieder zurück zum ADS. Wenn du den Leuten das erklärst und denen den Schlüssel in die Hand gibst, warum das so ist und warum gerade ADSler, die also häufig ein Problem mit der Impulskontrolle haben, weil die sitzt hier im präfrontalen Kortex, ja, wenn es bei denen Schnapp macht und jetzt kommt der Impuls zu konsumieren, was auch immer, die haben keine Möglichkeit, das auszugrenzen. Also das ist sinnlos, denen das zu versuchen beizubringen mit, weiß nicht, beim Alkohol, so die typischen Tricks, die helfen ja auch, aber nicht bei denen. Kalt duschen oder Gummiband ans Handgelenk schnappen lassen. Also es gibt so Tricks, ja, oder ein Chili-Bonbon lutschen. Das ist bei denen komplett sinnlos. So, und was passiert dann? Die fühlen sich brutalst schuldig. Wenn du denen den Schlüssel nicht gibst, wenn die nicht wissen, warum, die fühlen sich so willensschwach. Also gerade dieser eine Klient, an den ich jetzt nochmal denken muss, der da also wirklich alles durchlaufen hat, was das Suchthilfesystem zu bieten hat, der war also auch 3 Monate in der Langzeittherapie. Der hat auch noch Kontakt mit einigen von damals und da haben es einige wirklich dann auch geschafft. Keine ADSler, normallos, ja. Und er sagt, warum konnten die das? Und ich kann das nicht. Der steckt bis hier Oberkante unter Kiefer in Schuldgefühlen. Wenn du dem aber erklärst, also ich habe dem einen Hinweis gegeben, der ist testen gegangen, nimmt jetzt auch eben Ritalin, kommen wir noch gleich drauf. Das Thema ist durch. Der hat nicht mal mehr einen Saufdruck. Das ist vorbei. Die sind so glücklich, weil die dann auch... Das ist dann nicht mal irgendwann mehr nur das Thema Sucht, sondern die sehen auch, die bewerten ihr Leben ganz anders. Also das, was wir jetzt eben gesagt haben, diesen Lebensrufen und sowas, ja.
Ich würde sehr gern genau das jetzt aufgreifen, was du gerade schon mal ganz kurz im Nebensatz angesprochen hast, nämlich der Einsatz von Medikamenten. Mhm. Jetzt sind wir beide, glaube ich, nicht die blindlings empfehlen, und jeder, der mir folgt, der weiß das, dass ich eigentlich gegen erstmal den Einsatz von Medikamenten bin, wenn sie nicht unbedingt sein müssen. Es gibt aber eben Zeitpunkte wie eben ein Infekt, einen bakteriellen, wo eben unbedingt Antibiotikum eingesetzt werden muss. Ja. Und jetzt kommen wir zum ADS. Ja, gerade für die stark Betroffenen macht ein solches Medikament am Anfang ganz großen Sinn, weil sie eben dadurch die harte Wirkung sehr schnell in diesen Prozess reinkommen, ich fühle mich zum ersten Mal frei. Und sie erst dann eben die Möglichkeit haben, das ganze Thema von der Basis her anzugehen. Es macht ja wenig Sinn, jetzt nur noch mit Nährstoffen zu arbeiten, was auch ein sehr komplexes Thema ist. Und eben die Medikamente komplett abzulehnen, weil der Weg dorthin dann eben möglicherweise einfach zu lang dauert.
Richtig. Also alle mal bei einer Suchtthematik, ja. Und ich, also auch nochmal von mir das Bekenntnis sozusagen. Also ich bin wirklich keine Pharmatante, gar nicht. stehe also dem meisten Kram relativ kritisch gegenüber. Aber gerade
Das weiß
eben, das weißt du, danke.
Ja.
aber eben gerade beim Thema ADS ist es, ja, du machst diese, das ist, wie gesagt, das ist ein Amphetamin. Ja? Wohl dosiert, kontrolliert, also anders als das Zeug, was du vom Dealer kriegst, wo du nicht weißt, was der noch für Zeug damit reingestopft hat oder welche Dosis. Es ist definiert. Du machst dieses, in diesem Fall ja Medikament, macht halt was sonst nichts anderes kann. Nämlich genau das, was wir anfangs gesagt haben. Also ein bisschen Dopamin rausquetschen aus den Zellen und gleichzeitig die Rezeptoren dafür sensibler machen. Ich könnte also auch wirklich immer ziemlich Amok laufen, wenn ich dann höre, das sei also alles Pharmakram und so. Ich muss allerdings sagen, der Umgang mit dem Ritalin am Anfang, das ist ja nun schon fast 30 Jahre her, dass es eingeführt wurde da oder zugelassen wurde zur Behandlung bei Kindern. Die haben damals gnadenlos überrissen, was die Dosis betrifft. Also gnadenlos.
Also viel zu viel.
Oh, viel zu viel. Also das Ding ist ja, dass du, wenn du einem ADSler viel zu viel gibst, die werden richtig zu Zombies. Die stumpfen völlig ab, die sind so. Und genau das haben sie mit den Kindern gemacht. Das war grausig. Also gerade in den Staaten, da war die Marketingstrategie auch, dass die gar nicht mehr zu Ärzten gegangen sind, die Pharmafuzis, sondern die sind dann zu Lehrern gegangen, haben gesagt, hier, da Pille. Und die Schulen haben dann zu den ganzen auffälligen Kindern an die Eltern einbestellt, gesagt, so entweder der kriegt jetzt Ritalin oder er fliegt von der Schule. Das war brutal. Da hat sich also Gott sei Dank doch einiges geändert. Niemand behauptet auch, dass Ritalin das allein selig machende Mittel ist. Das geht gar nicht. Aber wie du richtig sagst, es schafft erstmal Ruhe im Kopf. Und die Leute spüren, wenn es im Erwachsenenalter erstmals diagnostiziert wird, das erste Mal, wie es sich anfühlt, wenn nicht ständig der Kopf dröhnt. Und denen fehlt ja auch, das darf man ja nicht vergessen. Wir hatten gesagt, Dopamin ist ja auch für das sich belohnt fühlen, ausgefüllt fühlen zuständig. Die haben das erste Mal in ihrem Leben das Gefühl, glücklich zu sein.
Wow, okay. Und da hilft eben eine solche Art Medikament, Ritalin beispielhaft, also Methylphenidat ist ja dieser klassische Wirkstoff. Ich würde trotzdem unbedingt auch gerne von dir hören wollen, weil das ist ja keine Dauerlösung für immer und ewig. Deswegen, das ist nur ein eventueller Einstieg in dieses Gefühl, wie es sein kann, was einen dann vielleicht auch motiviert, wenn er bereit ist, vielleicht den Lebensstil zu verändern oder auch eine Nährstofftherapie irgendwie einzusetzen, dass er eben irgendwann auch wegkommt von diesem Methylphenidat. Was könnte man dann tun, wenn man eben so mal dieses, ja, wenn man grundmotiviert ist, was zu verändern?
Komme ich gleich zu, ich möchte noch eine Sache nachschicken zum letzten.
Gerne.
Das Witzige ist ja auch immer, also wenn ich mit den Leuten, dann, also mit meinen Klienten auch darüber gesprochen habe, über das Ritalin, dann heißt es immer, das ist ja eine Droge. Weißt du, jeden Abend 3 Flaschen Wein ist überhaupt kein Problem, aber das ist ja eine Droge. Es ist ja nicht von Hand zu weisen.
Schönes Beispiel.
es ist ein Amphetamin. Aber was ich ganz, das ist das Letzte, was ich sagen wollte. Also wer diese Sorgen hat, das finde ich eigentlich auch ganz clever. Natürlich ist ein Suchthirn irgendwann mal ziemlich schnell drauf gepolt auf den schnellen Kick. Ja, so, das bringt die Sucht mit sich. Deshalb setzt man halt bei Erwachsenen das Methylphenidat gerne in der sogenannten retardierten Form ein. Das heißt, es wird über einen Tag verteilt, langsam abgegeben, wirkt 8 Stunden lang. Bedeutet auch, dieser Kick bleibt aus. Also das flutet einfach ganz langsam an und du hast nicht so diese Spitzen, die so ein Suchti ja gerne hätte, ne? So ein Suchthirn. Also von daher ist das eigentlich schon ziemlich clever, das so zu machen, dass das gar nicht so kickt. Na, so. Zu deiner Aussage, ob man davon wieder wegkommt, das möchte ich so ein bisschen relativieren. Also ich kenne ADSler, die setzen Ritalin, also Methylphenidat, also bei Bedarf ein mittlerweile. Das geht nämlich auch, ja, weil man hat keine Entzugserscheinung, wenn das wegfällt. Im Gegenteil, es wird sogar geraten, häufig einen Tag Pause zu machen. Das einfach, damit sich das System mal wieder so ein bisschen abkühlt. Gar nicht so doof. Also das ist to be seen, sag ich mal. Das ist möglich, aber es ist nicht zwingend erforderlich. Natürlich ist es, hatte ich auch schon gesagt, eben kein Allheilmittel und du kannst auch noch komplementär sehr, sehr viel tun. Kommen wir vielleicht erstmal zur Ernährung. Da hat sich gezeigt, dass also erstens mal ernähren sich ADSler per se schon mal grottig. Das gehört zum Krankheitsbild dazu. Die vergessen also ständig das Essen,
ja, aus
Desorganisation. Und wenn sie was essen, dann essen sie das, was genau das Dopamin kitzelt, nämlich Chips, Schokolade, fettig, süß, salzig, so. Dass da Nährstofflücken klaffen, ist klar, kommen wir gleich zu. Also Ernährung hat sich gezeigt, dass es schlau ist, mindestens Low Carb bis hin zu Keto. Das sind relativ neue Ergebnisse. Okay. Ja. Macht aber auch Sinn, weil das wissen wir ja auch als Nicht-ADSler, also wenn du halt sehr zuckerhaltig, sehr schnell verdauliche Kohlenhydrate isst, diese Blutzuckerschwankungen, die stressen. Stressen auch das Gehirn, weil das Gehirn ist halt eben primär auf die Verbrennung von Kohlenhydraten angewiesen. Und wenn der Blutzuckerspiegel durchsackt, hat das Gehirn Stress und das hat es beim ADSler sowieso und das multipliziert sich. Keto ist natürlich da eine sehr elegante Methode, wenn du also auch dem Gehirn beibringst, eben sich nicht mehr von Kohlenhydraten zu ernähren, also Energie zu gewinnen, sondern eben über diese Ketonkörper. Ist aber andererseits nicht jedermanns Sache. Muss man ausprobieren. Das ist
eine sehr krasse Art der Ernährung.
Ja, vor allem als Dauerernährung fraglich, ja.
Ja, genau.
Also tendenziell würde ich mal sagen,
ist auf jeden Fall machbar.
Ja. Also tendenziell würde ich sagen, so Logi, sowas, ja, mit diesen Slow Carbs, das ist sicherlich eine schlaue Sache. So. Auch anders als sonst vielleicht, dass man dann doch mal sagt, so zwischendurch nochmal einen Snack. Einfach damit das Hirn ordentlich und dauerhaft versorgt ist. Thema Nährstoffe. Also, dass es denen echt überall fehlt, einfach aufgrund der Vorgeschichte, ist eh klar. Also von daher reden wir im Prinzip von den Standardsachen, aber es gibt auch ein paar spezielle Nährstoffe, auf die man schauen sollte. Eiweiße ist immer ein Thema, ganz klar, weil, wie schon gesagt, die Ernährung ist einfach eher grottig, eher Kohlenhydrate, fettig, salzig, süß. Und klar, es ist natürlich beim ADSler schlau, zumindest dafür zu sorgen, dass Dopamin ordentlich gebildet werden kann. Klar, wir hatten zwar gesagt, ADS ist per se kein absoluter Dopaminmangel, aber es ist schon relativ clever, dafür Sorge zu tragen, dass es überhaupt gebildet werden kann. Heißt, ich brauche die Aminosäure Tyrosin bzw. den Vorläufer Phenylalanin. Ich brauche Eisen, ich brauche Magnesium, ich brauche B2 und B6. Und Vitamin C.
Ja, so. Wenn ich das schon höre, das ist ja bei den generellen Menschen fast immer im Mangel. Wenn ich nur Eisen höre, nur als Beispiel, ja, da sollte jeder einmal sein Ferritin, den Eisenspeicher messen. Bei Frauen sollte er mindestens bei 70 sein, bei Männern mindestens bei 100. Und ganz, ganz viele werden da erheblich drunter liegen. Und da fehlt schon mal ein wichtiger Baustein, um genau dieses L-Dopa und dann das Dopamin daraus zu bilden. Okay. Übrigens danach dann noch Noradrenalin und Adrenalin, ja, auch noch wichtig.
Ja, was nebenbei halt auch bei ADS ein Thema ist, also wir hatten es ja auch schon am Eingang gesagt, Dopamin ist zwar das Hauptthema, aber man weiß eben heute, dass es eben nicht nur das Dopamin betrifft, sondern tatsächlich auch das Serotoninsystem und das Noradrenalin-Adrenalinsystem. Serotonin-System erklärt halt eben auch die Beobachtung, dass viele ADSler gerade undiagnostiziert im Erwachsenenalter irgendwann die Diagnose Depression bekommen. Was tatsächlich auch stimmt, aber sekundär ist. So, also von daher zurück zu den Nährstoffen. Es sind die Klassiker, ja, wie du es richtig sagst. Also es ist wie bei jedem, aber was bei ADS ganz besonders spannend sind die Fettsäuren. Die haben also auch wirklich schon, ja, die haben auch tatsächlich in Studien schon positive Ergebnisse erbracht. Also speziell auf der Seite, was so das Gezappel, diese Unruhe, diese Hyperaktivität betrifft. Ja. Weniger die Konzentrationsstörung, aber die Studie war auch relativ klein, also vielleicht steckt da sogar noch mehr dahinter. Also es ist halt eben das Omega-3, da die Doku, hilf mir mal weiter,
Docosahexaensäure.
Danke.
Ja.
Die,
ja. Also DHA, das ist einfacher zu merken.
Bei Omega-6 ist es die Arachidonsäure.
Arachidonsäure.
Mhm. Genau, und die Gamma-Linolensäure. Da zeigen sich die Effekte schon nach 3 Wochen.
Wow.
Also das geht sogar relativ flott, was mich, also laut Studie, was mich überrascht hat, weil eigentlich sagt man diesen Fettsäuregeschichten ja doch eher eine sehr langfristige Wirkung nach. Aber 3 Wochen finde ich schon
das
relativ
ist stark.
Schon
das
spontan.
Ist stark. Und ja. Vielleicht hier auch direkt mal ein Praxistipp. Die Omega-6-Fette, die nehmen wir in der Regel mehr als genug zu uns, über Getreideprodukte, über falsch gefütterte Tiere, über das Fleisch oder eben auch über pflanzliche Öle, Distelöl, Sonnenblumenöl, Maiskeimöl. Und deshalb sollte man die tatsächlich tendenziell eher reduzieren, weil die auch entzündliche Eigenschaften haben. Und stille Entzündung spielt da mit Sicherheit im Dachgeschoss auch eine gewisse Rolle. Aber das andere, und da haben wir einen massiven Mangel in der Bevölkerung, nämlich dieses EPA und dieses gerade eben schon erwähnte DHA. Und da wäre es sehr interessant, dass jeder einmal einen sogenannten Omega-Index macht, ein Omega-Index-Test macht. Den gibt es beispielsweise von Omega-Matrix. Das ist von Professor Dr. von Schacki. Das ist der Omega-3-Experte. Ich glaube sogar europaweit, wenn nicht sogar weltweit, der forscht schon seit, ach keine Ahnung, 25 Jahren zu diesem Thema. Und diesen Test kann man sich nach Hause bestellen und kann den machen und kann seinen Omega-3-Gehalt in den Erythrozyten, in den roten Blutkörperchen messen lassen. Und er liegt im Schnitt in Deutschland ungefähr bei 5, bei vegan Lebenden sogar noch drunter. Er sollte bei 8 bis 11 liegen. Und da sieht man einen massiven Mangel. Und entweder isst man eben fettigen Fisch, man gewöhnt sich das an. Leider heutzutage mit der großen Problematik, dass die häufig Mikroplastik oder PFAS belastet sind oder eben auch mit Schwermetallen. Und deswegen vielleicht gereinigte Omega-3-Produkte oder Algenöl. Das hilft bei der Therapie ganz gewaltig. Ja. Also hier kann man schon direkt anpacken, was Hervorragendes gegen genau dieses Problem von ADS zu tun. Das Schöne ist, es hat noch ganz viele andere positive Nebeneffekte. Ganz, ganz
viele. Auf jeden Fall. Du hast absolut recht, was die Omega-6-Geschichte betrifft. Omega-3. Normalerweise viel zu viel überall. Aber... Nee, Omega-6, ich krieg's jetzt immer durcheinander.
Omega-6, das, was wir eigentlich im Verhältnis zu Omega-3 zu viel zu uns nehmen.
Das Spannende ist, dass es bei ADS-Lern, die haben also wirklich gemessen, die haben auch davon zu wenig.
Wow, okay, spannend. Das ist spannend, ja.
Das ist eben super spannend. Aber weißt du, das sind aber genau die Fälle, wo ich dann sage, bitte messen lassen. Also nicht da jetzt freihändig irgendwo was reingießen. Ja, da ist es eben genau wichtig. Und danke für den Hinweis auch nochmal auf diesen Test. Da halte ich das für super wichtig, einfach mal gucken zu lassen, wie ist denn die Ratio und wo müsste ich denn noch ergänzen. Kann ja sein, dass tatsächlich das andere auch fehlt, dann muss ich das halt ergänzen, aber...
Vielleicht, damit man eben auch ins Handeln kommen kann. Also nochmal Ferritin, den Eisenspeicher messen. Bitte nicht das Eisen im Blut messen. Das unterliegt zu starken täglichen Schwankungen. Mhm. Ferritin ist der Eisenspeicher. Frauen mindestens 70, Männer mindestens 100 sollte der Wert betragen. Ja. Dann empfehle ich den Omega-Index-Test. Dann eventuell noch, wenn man ein gutes Labor hat und da muss man den Hausarzt fragen und leider haben viele Hausärzte davon noch nie gehört, auch mal gern den Vitamin B-Status messen lassen. Das wäre auch interessant. Magnesium bitte nur im Vollblut messen lassen und nicht im Serum. Was haben wir noch für typische Mangelsituationen? Gerade in Bezug auf die Produktion von diesen Bodenstoffen fällt da gerade noch was ein. Folsäure, ja, das ist das B9-Vitamin, auch ganz häufig im Mangel. Und dass man eben da eventuell sogar gezielt mit Nahrungsergänzung neben einer gesünderen Ernährung arbeitet, aber eben höher dosiert das Zeug in das System reinzukippen, wird wahrscheinlich schneller einen spürbaren Effekt bringen.
Sicher. Also was gemessen wurde, was eben die klassischen Mangelsubstanzen, außer denen, die ohnehin uns allen fehlen, das ist ja das, was du jetzt gerade Bezug genommen hast, sind halt eben B2, B6, Magnesium und Zink. Das ist, also, das fehlt Zink. Offensichtlich ja. Heftig, ja.
Aber Achtung, kleiner Hinweis, wenn jemand Vitamin B2 nimmt, am besten als B-Komplexprodukt, weil da eben die ganze Bandbreite abgedeckt ist, dann sieht die Urinfarbe neongelb aus. Das sieht sehr komisch aus. Ja. Das ja. Leuchtet nachts zwar nicht, aber dann ist mir erstmal erschrocken. Ich werde häufig gefragt, um Gottes Willen, was ist da los? Ja, das ist so und das ist absolut ungefährlich. Das als Randnotiz.
Ich sage das auch immer dazu. Ich hatte mal, das war auch einer von den 5 ADS-Klienten, dem habe ich also auch so ein B-Komplex dann ans Herz gelegt. Einfach den ich auch futter, weil ich den gut finde. Und habe ihm dann gesagt, ja, ne, kann sein. Und es leuchtet dir dann also neongelb entgegen und so. Und beim nächsten Termin habe ich ihn gefragt, und, sah es lustig aus? Nö. Wie nö? Ja, da leuchtet nichts. Der hatte so einen krassen Mangel, dass der Körper das einfach alles behalten hat.
Okay, wow, heftig. Ja. Okay, also vielleicht nochmal hier an dieser Stelle, weil das wichtig ist, dieses Medikament am Anfang eventuell natürlich immer nur mit ärztlicher Abklärung, nicht einfach irgendwie auf dem Schwarzmarkt besorgen, um Gottes Willen. Ja, genau. Also bitte, bitte nur mit dem Hausarzt in Absprache oder fangen wir vorne an. Erstmal so einen Test machen. Oder weißt du was, darf ich dir das überlassen, was jetzt so eine optimale Reihenfolge wäre, wie jemand rausfinden kann und was er dann tun könnte? Das möchte ich gerne, weil du bist der Profi in dem Bereich.
Also das mal vorweg, ich bin noch nicht mal der ADS-Profi. Mir liegt das Thema am Herzen und ich habe das jetzt bei meinen Klienten gesehen und ich möchte das nach vorne bringen.
Wir wollen sensibilisieren
jetzt,
hier.
Ja, ich bin jetzt wirklich die Letzte, die jetzt sagen würde, ich kann ADS-Therapie. Also, das ist überhaupt nicht meine Ausbildung. Also, wie läuft das am besten? Es gibt Tests im Internet tatsächlich. Also nicht, die hat sich nicht Dr. Google ausgedacht oder so, sondern das sind auch wissenschaftlich evaluierte Tests, die auch dann bei Psychiatern oder so verwendet werden. Zumindest als Ersteinschätzung. Können wir ja sonst unten noch verlinken.
Den kann jeder machen.
Den kann jeder machen online.
Bitte unbedingt. Ich werde es in Shownotes des Podcasts in die Videobeschreibung verlinken, ja.
Okay, so, da kriegst du dann schon mal ganz gute Hinweise. So. Und wenn du dann würde ich, da die doch ein bisschen verkürzt sind, also die sind gut, aber erfassen eben nicht alles. Also wer meint, dass ihn das Thema irgendwie anspricht, guckt doch einfach mal ein bisschen auf YouTube rum. Es gibt Leute, die betroffen sind, Erwachsene, die spätdiagnostiziert sind, horcht euch mal ein paar Geschichten an, klingt das vertraut? Gerade für Frauen gibt es ein tolles Buch, Kirmes im Kopf heißt das Ganze, geschrieben von auch einer Journalistin, die auch spätdiagnostiziert wurde und die so ihren Lebensweg auch beschreibt und also wer sich da wiedererkennt, ja, also das sind alles so Hinweise. Okay, und wenn ich dann also weiß, ich habe da wirklich einiges in der Hand und vor allem auch diese Online-Fragebögen haben da ein Ergebnis erbracht. Merkt euch den Namen, die haben 2 spezielle wissenschaftliche Namen, diese Tests, ja. Und dann sucht ihr euch aus dem Internet Teststellen raus, für Erwachsene aber, wichtig, ist ein großer Unterschied. Es gibt Ambulatorien, es gibt niedergelassene Neurologen, Psychiater. Das Doofe ist, das muss man auch dazu sagen, also in Deutschland betragen die Wartezeiten mitunter bis zu 2 Jahre.
Ach du lieber Himmel. Boah. Ja. Okay, aber das ist ja keine Lösung für jemanden, der jetzt motiviert an das Thema ran möchte und erst in 2 Jahren einen Termin bekommt. Gibt es da irgendeine, ich nenne es jetzt einfach mal Abkürzung, gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass man eben schon vorher zum Beispiel an so ein Medikament kommt oder wie auch immer in die Therapie kommt?
Also, erstens, wenn du nicht direkt vor Ort einen Termin bekommst, im Ballungszentrum sieht es zum Beispiel nicht so schlimm aus. Da gibt es natürlich dann mehr Institutionen und da bist du dann auch schneller dran. Ja? Wenn du nicht direkt vor Ort irgendwie schnell wo drankommst, dann bitte sei bereit, vielleicht einfach dich mal in die Bahn zu setzen oder ins Auto ein bisschen weiter zu fahren. Sprich, erweitere deinen Recherchekreis und überleg dir mal, ob du nicht auch nach Bonn oder nach Berlin oder nach Stuttgart oder wo auch immer in München hinfahren kannst. A2, überlege dir, guck mal in dein Portemonnaie, ob du sowas eventuell auch privat bezahlst. Denn wie immer, wer privat bezahlt, ist schneller dran. Ja, und wenn das alles nicht funktioniert, die B-Lösung sozusagen ist dann tatsächlich, also ich würde dann aber nicht mit meinen ganzen Selbsterkenntnissen direkt zum Hausarzt laufen und sagen, verschreib mir mal, Doc. Das dürfen die zwar, auch wenn es BTM ist, also Betäubungsmittelgesetz, aber sie dürfen. Ich würde dann raten, Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe aufzunehmen, erstmal. Die gibt es auch online. Also das muss gar nicht auch, also in Hinterpufelsdorf gibt es natürlich keine ADHS für Erwachsene Selbsthilfegruppe, aber es gibt echt coole online. Kann man googeln.
Hast
Und
du eine Empfehlung
ja,
dafür? Eine?
kann ich dir den Link schicken, ja.
Dann werde ich das auch verlinken, ja.
Und da dann einfach mal online teilnehmen und einfach mal zuhören. Nur mal zuhören. Weil das ist wie bei Sucht auch und wie bei MS oder wie bei Frag mich nicht, bei allen Themen, du erkennst auf einmal, wow, da sind Muster, denen geht das auch so. Und wenn du, dann kannst du irgendwann auch die Jungs und Mädels da vor Ort fragen, so, ich stehe hier mit meiner Erkenntnis, ne, wie verhalte ich mich jetzt am besten? Du kriegst da dann gute Tipps. Sicher dich also so gut wie irgendwie möglich ab, denn dieses Ritalin ist halt einfach wirklich kein Smarty. Ja. Und vor allem, und das haben wir jetzt noch so ein bisschen ausgeklammert, würde ich aber gerne noch ergänzen, zu einer ordentlichen ADS-Behandlung gehört halt eben auch eine doch sehr spezielle, ja, Psychotherapie. In dem Sinne ist es gar nicht. Das sind mehr so Tipps und Tricks, wie du im Alltag mit deiner Verschaltung umgehst. Ja? Also das geht in Richtung Impulskontrolle, das geht in Richtung Stabilisation, wie gehe ich mit Frust um? Riesentheme für ADSler, ja?
Vielleicht auch so Banalitäten wie Ohrstöpsel. Wenn man,
Ja.
ja.
Oder wie, also es gibt, also ein, achso, das können wir vielleicht sonst auch verlinken, also für diejenigen, die ausreichend Englisch sprechen, wobei das gar nicht so kompliziert ist. Es gibt von einer Amerikanerin einen großartigen YouTube-Kanal, How to ADHS. ADHD heißt es ja auf Englisch, Entschuldigung. Die hat es also selber und gibt also so sehr ADS-hirngerecht, so mit Bum, Bum und Blitz und kurze Videos und schnell und dann so, damit die also alle bei der
Super.
Stange bleiben.
Ja, verlinken wir definitiv. Und übrigens, Google kann auch, nicht Google, YouTube kann auch sehr gut übersetzen. Das geht auch, es gibt ja diese Übersetzungsfunktion.
Sie hat so ein bisschen so eine Piepsstimme, aber wenn man sich daran gewöhnt, so, und warum erzähle ich das? Die erzählt zum Beispiel in einem Video ganz praktisch, die zeigt ihre Küche und erklärt halt, dass sie zum Beispiel alle Sachen, die sie zum Kaffeekochen braucht, an einem Platz hat, nämlich neben der Kaffeemaschine. Warum? Wenn der Kaffeefilter auf der anderen Seite des Raumes wäre, oh, dann fällt ihr auf, da liegt noch, ich muss das Geschirr noch abwaschen, an der Lampe ist Fliegendreck, so, dann hat die nachmittags ihren Kaffee gekocht. So, und deshalb ist das alles in einem Fleck. Das ist jetzt lustig, aber das hilft solchen Leuten tatsächlich. Im Alter sich zu fokussieren, zu sagen, so, ich bleibe jetzt mal auf der Spur. Das gehört aber zu einer ADS-Therapie, zu einem Management dazu. Und genauso gehört dazu, und das möchte ich so gerne noch unterkriegen, Patrick, ich weiß, wir sind gleich rum mit der Zeit, aber diese Leute haben Stärken und da möchte ich jetzt bitte noch mal drauf.
Oh ja, unbedingt, unbedingt. Vielleicht noch ganz kurz abschließen, weil ich das so auch wieder so einen relevanten Punkt finde, wenn man sich organisiert hat. Wenn man eventuell mit diesem Ritalin oder Methylphenidat arbeitet, dann hat man auch wieder mehr Ressourcen frei, um
Genau.
die dann bitte, bitte auch konzentriert Richtung gesündere Ernährungsstil, gesündere Lebensweise zu richten, um dann im besten Fall irgendwann das Ritalin drastisch zu reduzieren und immer häufiger aussetzen zu können. Also, dass man die frei gewordenen Ressourcen eben dann in den Lebensstil setzt. Das
Richtig.
würde ich mir so sehr wünschen als, ja, Gesundheitsmotivator.
Ja, so ist es. Das ist ja auch so. Und ich wiederhole nochmal, das Zeug macht eben nicht süchtig. Also du kannst es auch wirklich, wenn du dich selber irgendwann gut handeln kannst,
Wichtige Aussage, ja.
kannst du das nach Bedarf nehmen. Also wenn du
Super,
weißt,
okay,
heute muss ich
wunderbar.
performen, ich komme im Alltag eigentlich prima klar, Ich habe das jetzt alles so ganz gut im Griff, warum auch immer, mit Nährstoff, mit dies, mit das und jenes. Ich komme im Alltag klar, aber da muss ich funktionieren. So, und dann wirfst du
Ja,
dir halt eine ein. Ja, das
und
funktioniert
lieber
schon.
kontrolliert ein solches Medikament, anstatt unkontrolliert Alkohol zum Abends beruhigen.
Ja, nee, klar. So, nochmal kurz zu den
Jetzt
Stärken.
die Stärken.
Was nämlich ganz interessant auch ist, ist bei diesen ADS-Tests, da kommen ganz aufschlussreiche Dinge raus, die gar nicht mehr unbedingt ADS-spezifisch sind. Also da werden ja auch, da wird also das wird dein IQ wird abgetestet, deine einzelnen IQs, also sprich sprachlich, logisch, mathematisch, so. Und du bekommst ein wirklich spannendes Bild von dir, was du wahrscheinlich schon irgendwie geahnt hast, dass du so bist, aber du kriegst es nochmal gezeigt. Und gerade bei jüngeren Erwachsenen, die vielleicht diese ganzen Lebensbrüche, von denen ich sprach, schon hinter sich haben und immer noch nicht so richtig Fuß gefasst haben, ja, also 2 Studien, 3 Ausbildungen abgebrochen und fragen sich immer noch, ja, wo ist denn mein Platz im Leben? Die bekommen da halt wertvolle Hinweise. Und jetzt kommen wir zu den Stärken. Also es gibt zum Beispiel ADSler, wir sprachen auch von diesem Hyperfokus, wenn die so in Richtung logisch-mathematisch, das ist gar nicht so selten, wirklich was lose haben. Es gibt Softwarefirmen, die lecken sich die Finger nach solchen Leuten.
Oh,
Weil
okay.
die haben das erkannt, ja, also ich weiß, in Wien zum Beispiel, da gibt es richtig eine Recruiting-Messe für ADSler von Softwarefirmen.
Ist ja stark.
Ja, die nutzen das total. Also die bieten dann auch eine Arbeitsumgebung, die halt angepasst ist. Das heißt also eben nicht im Großraumbüro und ne, so. Aber die wissen halt, um diese Stärken zu schätzen. Andererseits gibt es halt viele ADSler, die sind unglaublich kreativ. Also deshalb gibt es die ja auch so, gibt es ja so viele von denen im Schauspieler-Künstlerbereich. Also Alfred von Hirschhausen hat zum Beispiel ADS. Ich weiß nicht, ob du das wusstest.
Alfred Hirschhausen?
Ja.
Eckart oder Eckart von
Entschuldigung.
Hirschhausen?
Dieser Arzt, der
Eckart
da
von
auf der
Hirschhausen.
Bühne steht.
Ah ja, nee,
Ja,
das wusste ich nicht. Okay.
ja. Der läuft also
Okay.
auch gerade mit dem ADS-Thema. Also auch spät diagnostiziert, hat jetzt 25 Aha-Momente gehabt und läuft damit jetzt also durch die Gegend. Kann der Sache nur nützen. Ich mag ihn
Okay.
persönlich nicht so wahnsinnig, aber ist
Hm,
ja alles, was eine
ich
Sache, die
enthalte
ist
mich
gut.
der Stimme. Aus verschiedenen Gründen.
Ja.
Auch übrigens persönliche sogar. Aber gut, ist eine andere Geschichte. Okay.
Also, wenn man das googelt, welche bekannten Persönlichkeiten haben ADS, da staunst du. Also bis hin zu Mozart und hier, wie heißt sie denn? Hier Harry Potter, hier Mr. Radcliffe. Also Schauspieler ohne Ende. Ja? Künstler, Maler, Sänger. Das sind so die ADSler, die haben ein unglaublich assoziatives Denken. Die sind unheimlich feinfühlig. Auch das ist eine Riesenstärke. Man muss sie nur erstens kennen und zweitens auch dann beruflich umsetzen können. Und Tests geben dir darauf gute Hinweise. Also nochmal, es ist keine Krankheit. Es ist einfach nur eine echt andere Verdrahtung, die in unserer stark normierten Gesellschaft halt leider schnell an ihre
Ja.
Grenzen stößt.
Gerade die Kinder, die tun mir da unheimlich leid, die das ja auch überhaupt gar nicht einschätzen können. Wir Erwachsenen hätten zumindest die Chance, indem man zum Beispiel dieses Video angeschaut hat und sich dann besser sortieren, orientieren kann. Kinder werden einfach in dieses extrem enge Schulsystem reingepackt, wobei man auch sagen muss, dass es da auch ganz große Unterschiede gibt. Also mittlerweile findet das viel mehr Berücksichtigung, als es früher der Fall war. Da hat sich also auch was ganz weit nach vorne entwickelt, nicht überall, aber ich weiß das selber aus meinem Bekanntenkreis. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, auch gerade jetzt nochmal, Gabi, für diesen Abschluss, dass man eben auch daraus eine Stärke machen kann. Das heißt aber jetzt bitte schön nicht, dass man sich dann zurücklehnt und sagt, okay, dann brauche ich das ganze Zeugnis, ich muss nur meine Stärke leben. Wenn man so einen schönen Mittelweg findet, dann ist doch allen geholfen, also vor allem einem selbst, wo man davon betroffen ist.
So ist es.
Und das möchte ich auch erwähnen, ja, das werde ich auch definitiv verlinken, man darf auch sehr, sehr gerne Kontakt zu dir aufnehmen, weil du machst ja auch Remote-Coaching, also Online-Coaching sozusagen im 1-zu-1-Gespräch,
ja.
So dass man, wenn man eben vielleicht sich draußen da ein bisschen alleingelassen fühlt, wie du gesagt hast, teilweise 2 Jahre Wartezeit. Jetzt kannst du kein Rezept ausstellen, aber du kannst erstmal eine ganz klare Richtung geben, was man jetzt direkt tun kann. Und das ist in einem 1-zu-1-Coaching wesentlich erfolgreicher, sogar, wie ich finde, noch erfolgreicher als in so einer Online-Gruppe, die wir auch verlinken werden, wo man sich dann austauschen kann, weil du eben schon Erfahrung damit gesammelt hast. Nicht als selbst direkt Betroffene, aber du kennst dich verdammt gut mit der Biochemie des Gehirns aus. Und das darf ich gerne auch nochmal sagen zum Abschluss, bevor dir die letzten Worte gehören. Deine beiden Bücher, Alkohol AD, das habe ich auch schon mehrfach empfohlen, auch im direkten Bekanntenkreis, weil das ist ein ganz, ganz gewaltiges Thema, was mich auf gut Deutsch ziemlich ankotzt. Auch, dass es so gesellschaftlich ist, das Thema. Und das andere Buch, genauso ein Kracher, die Suchtlüge, weil es eben da um die Nährstoff, ich nenne es mal Therapie geht, was jeder selbst tun kann. Und das sollte man unbedingt mit in Betracht ziehen, wenn man sich mit dem Thema ADS, ADHS auseinandersetzt. Gabi, vielen, vielen Dank. Aber jetzt zu dir vielleicht noch irgendwie motivierende Worte für die Community, die es bis hierhin geschafft haben. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit mit ADS.
Nein. Wie schön ist das denn? Ja, das stimmt. Ja, motivierende Worte. Also vielleicht, und das wäre so mein großer Wunsch, wenn jetzt der eine oder die andere sagt, wow, das könnte ich ja sein, ja, Kopf bitte nicht hängen lassen. Der wichtigste Schritt ist dann nämlich schon getan, nämlich dass überhaupt erstmal die Idee entstanden ist, dahin zu gucken. Und das, was wir jetzt beschrieben haben, das ist nicht so kompliziert, sich da Hilfe zu holen. Ja, die 2 Jahre schrecken ab, aber sie sind halt nicht allgemeingültig. Und wer jetzt ins Handeln kommt und dann am Ende da tatsächlich feststellt, er ist betroffen oder sie ist betroffen und holt sich Hilfe, das ist ein Gamechanger, das ist ein Lifechanger.
Wow. Das müssen die letzten Worte sein. Gabi, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles Gute.
Danke, Patrick, dir auch.
Tschüss.
Ciao.